SRF 3.
Russland wartet ab, warum Präsident Putin die Sanktionen aus den USA vorläufig nicht kontert. Sportfans verneigen sich. Mit Tour de France-Sieger Ferdi Kübler stirbt ein Schweizer Weltstar. Und Info 3 geht fremd. Der letzte Sendeplatz in diesem Jahr gehört statt Politik oder Wirtschaft der Liebe. Und am Mikrofon ist Isabel Meissen. Zuerst klären wir wie gewohnt über das Weltgeschehen auf. Auf ein unerwartetes Manöver folgt ein unerwartetes Manöver. Obwohl US-Präsident Barack Obama überraschend harte Sanktionen gegen Russland verkündet hat, Stichwort Hacker-Affäre, verzichtet der russische Präsident Wladimir Putin vorerst auf Gegenmaßnahmen. Er ignoriert damit seinen Außenminister Sergei Lavrov, der ganz konkrete Vorschläge für solche Gegensanktionen gemacht hatte. David Nauer in Moskau, ist das ein inszeniertes Good Cop, Bad Cop Schauspiel oder warum verzichtet Putin sonst auf Gegenmaßnahmen?
Ja, das Ganze hat tatsächlich etwas von einem inszenierten Spektakel. Ich denke, man kann davon ausgehen, dass sich das Außenministerium zuerst mit dem Kreml abspricht, bevor es einen solchen Vorschlag macht. So gesehen ist Putins dann Verzicht auf Gegenmaßnahmen ein sehr geschickter Schachzug. Er stellt sich quasi als Taube dar, die sich gegen die Falken im eigenen Lager durchgesetzt hat. Und die Botschaft ist dabei klar. Putin reicht dem künftigen US-Präsidenten Donald Trump die Hand. Das ist ja auch kein Zufall, denn Russland hofft sehr stark darauf, dass sich die bilateralen Beziehungen unter Trump verbessern werden. Und als netter Nebeneffekt spricht jetzt auch kaum mehr jemand von den mutmaßlichen russischen Hackerattacken gegen die USA. Ganz im Gegenteil, Russland ist jetzt das großzügige Land, das auf Gegensanktionen verzichtet und keinen Konflikt will. Also ich denke, solche Überlegungen haben Putin wahrscheinlich dazu gebracht, einfach mal heute nichts zu tun.
Damit zu Beat Soltermann in Washington. Wie kommt denn diese Haltung in den USA an?
Ja, das sei nichts als Schall und Rauch, heißt es unisono, selbst von republikanischer Seite eine Inszenierung aus Moskau. Experten glauben den Worten Putins nicht wirklich. Sie rechnen sogar mit Retourkutschen, einfach nicht mit öffentlichen, sondern versteckten, in Form etwa von weiteren Hackerangriffen.
Russland will also abwarten, auch auf den neuen US-Präsidenten warten. In den nächsten Tagen will sich Donald Trump von den US-Geheimdiensten über ihre Erkenntnisse informieren lassen. Könnte das seine Sicht der Hacker-Affäre noch verändern?
Ja, es war eine kleine Nebenbemerkung gestern, aber sie lässt tatsächlich aufhorchen. Bis jetzt hat Donald Trump ja seinen Buddy Wladimir immer in Schutz genommen und die eigenen, also die amerikanischen Geheimdienste attackiert und deren Befunde in der Hackergeschichte kritisiert. Und das notabene, ohne deren Analysen anzuschauen, was er jederzeit könnte seit seiner Wahl. Aber Trump ist ja nicht mal an den täglichen Lageberichten der Geheimdienste interessiert. Auch das sehr außergewöhnlich und unverständlich. Nun also doch wenigstens ein Treffen in den nächsten Tagen. Damit schafft sich Trump etwas Spielraum. Er könnte seine Haltung ändern, die er bis jetzt gehabt hat. Denn mit seiner Haltung steht er auch in der Republikanischen Partei immer isolierter da. Viele Republikaner fordern ja auch noch zusätzliche neue Sanktionen gegen Russland als Strafaktion. Auch da befindet sich Trump auf Konfrontationskurs. Aber klar, bei Donald Trump weiß man nie, auch nicht, ob und wie er diesen neu geschaffenen Spielraum nutzen wird.
Da werden wir wieder berichten. Vielen Dank, Beat Soltermann in Washington und David Nauer in Moskau. Und jetzt zu den Nachrichten. Die hat heute Patrick Seiler.
Der mutmaßliche Täter der Bluttat in Bramois im Kanton Wallis ist identifiziert. Beim Mann, der drei Personen mit einem Messer teils schwer verletzt hatte, handle es sich um einen 32-Jährigen, teilte die zuständige Staatsanwaltschaft mit. Er sei nach der Tat etwa 130 Meter in die Tiefe gestürzt und habe sich tödliche Verletzungen zugezogen. Ob es sich um einen Suizid oder einen Unfall handle, sei unklar. Die drei Einrichtungen des Schweizerischen Nationalmuseums blicken auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Das Landesmuseum Zürich besuchten rund 275.000 Personen. Das sind 45.000 mehr als im Vorjahr, wie die Museumsgruppe mitteilt. Das Château de Brangin am Genfersee verzeichnete etwa 40.000 Gäste. Und das beste Resultat seiner Geschichte verzeichnete das Forum Schweizer Geschichte Schweiz. 28.600 Besucherinnen und Besucher sahen sich die Ausstellung dort an. Der Schweizer Financier und Hotelbesitzer Urs E. Schwarzenbach und seine Ehefrau müssen möglicherweise Nachsteuern im Umfang von bis zu 100 Millionen Franken bezahlen. Das Bundesgericht hat eine Beschwerde des Ehepaars gegen eine Sicherstellung der ausstehenden Beträge abgewiesen. Diese Sicherstellung haben die Behörden erlassen, weil das Ehepaar Schwarzenbach seinen Steuerwohnsitz in Großbritannien hat. Hintergrund ist der Verdacht, dass sie einen Kunst- und Antiquitätenhandel betrieben haben, was die beiden bestreiten. Die türkischen Behörden haben offenbar 5 führende Mitglieder der kurdischen Arbeiterpartei PKK verhaftet. Das meldet die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu unter Berufung auf das Innenministerium. Sie seien im Südosten in den Provinzen Diyarbakır und Antalya festgenommen worden. Zudem seien 94 Vereinigungen im Rahmen des immer noch geltenden Ausnahmezustands verboten worden. Den Verhafteten werden Verbindungen zu Organisationen des in den USA lebenden Predigers Fethullah Gülen vorgeworfen. Die Börsendaten von SIX Financial Information, der Swiss Market Index, liegt bei 8.252 Punkten und ist damit im Vergleich zum Vortag unverändert. Der Dow Jones Index in New York fällt um 0,1%, der Euro wird zu einem Franken 0,723 gehandelt und der Dollar zu einem Franken 0,162.
Info 3 Abend.
Auf SF3 war er eine beliebte Comedy-Figur. Nicht nur natürlich. Ferdi Kübler war Topsportler, lebende Legende, Schweizer Kultperson. Nun ist er mit 97 Jahren gestorben. Sportredaktor Reto Held hat die Würdigung.
Ferdi Kübler ist zusammen mit Hugo Koblet eine der beiden ganz großen Radsportlegenden der Schweiz. Ein Status, den er sich vor allem mit dem Sieg bei der Tour de France erarbeitete. Darauf war Ferdi National, wie er damals genannt wurde, hörbar stolz.
Eine Tour de France gewinnen ist schon nicht einfach. Denn ich kann Ihnen sagen, Weltmeister kann man in einem Tag werden. Aber eine Tour de France muss man doch 22 Tage immer gut sein, immer gut fahren.
Und das schaffte Ferdi Kübler 1950 als erster Schweizer. Damals gewann er die bedeutendste Radrundfahrt der Welt. Im Jahr darauf gelang dies noch der zweiten großen Schweizer Radsportlegende, Hugo Koblet. Seither keinem Schweizer mehr.
Was für mich positiv ist, dass vielleicht nach Hugo und nach mir nicht mehr ein ganz grosser gekommen ist. Dass wir von ihm sicher noch profitieren.
Nach dem letzten Podestplatz von Ferdi Kübler dauerte es gar über 30 Jahre, bis der nächste Schweizer wieder aufs Podest bei der Tour de France fuhr. Ferdi Kübler gewann aber nicht nur die Tour de France, triumphierte auch dreimal bei der Tour de Suisse und wurde Weltmeister. Und das in einer Zeit, in der der Radsport ungleich populärer war als heute. Zu diesen sportlichen Topleistungen kommt das Bild einer Traumkarriere. Ferdi Kübler wuchs in ärmlichsten Verhältnissen auf und schaffte es dennoch zum Sportstar, obwohl sein Vater strikt dagegen war.
Er sagte, du bist nie Rennfahrer, du musst arbeiten, ich muss zu den Bauern arbeiten, Geld verdienen, aber nicht Velofahren, das ist Lödi-Zeug, hat er immer gesagt.
Ferdi Kübler hatte etwas zu erzählen, nicht nur über seine Jugend, auch über die Welt, in der er sich zu Anfang und auch während seiner Karriere als Radsportler bewegte.
Als ich Lucien Engelberg dritte war, im 37 habe ich eine Windjacke bekommen. Ich habe sie einmal abschneiden. Da halb so lang sitzt es, so ein alter Ladenhüter. Da habe ich auch Freude daran. Und einmal habe ich bekommen, einen ganzen Käse. Den habe ich auf der Rückenbunde bei Hause gefahren zu Abend. Das sind alles so Sachen, die man nie vergisst. Heute haben alle Autos. Wir haben das nicht gehabt. Wir sind mit dem Velo ans Rennen, mit dem Velo heimgefahren zu Abend.
Es sind solche Aussagen, die Ferdi Kübler weit über seine Aktivkarriere hinaus populär machten und es noch immer tun. Dass es im Jahr nach seinem letzten Podestplatz an der Tour de France auch um ihn Dopinggerüchte gab, dass er in den letzten Jahren immer stärker mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte, all das vermochte dem Bild des großen Radsportidols kaum etwas anzuhaben. Ein Idol, das eine Traumkarriere hinlegte und mit einem Augenzwinkern vor 3 Jahren meinte:
«Also ich habe schon mal gesagt, wenn ich noch mal auf die Welt komme, würde ich noch mal Velofahrer werden. Dann gibt es vielleicht noch ein bisschen mehr Geld dann.»
Das sagt Ferdi Kübler, sagte Ferdi Kübler. Adieu. Das war ein Nachruf von Reto Held.
Info 3 Abend.
Wir beim Info 3 machen ein Politik- und Wirtschaftsmagazin, aber der letzte Sendeplatz in diesem Jahr gehört keinem Börsengespräch und keinem Wahlbericht. Nach einem Jahr, in dem wir viele negative Meldungen bearbeiten mussten, setzen wir gezielt einen Kontrapunkt und besuchen eine heile Welt, die Welt der Liebesromane. Seit einiger Zeit zelebriert sich die Fangemeinde von Schmachtgeschichten an eigenen Kongressen. Dort treffen sich dann Leserinnen und Autorinnen, um gemeinsamen Sehnsüchten nachzuhängen. Simon Fatzer hat an der Love Letter Convention in Berlin Eindrücke gesammelt.
Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen. Hier geht es um einsame Inseln oder die weite Welt des Liebesromans und seine Fan-Community.
Obwohl das Grün seiner Augen und der weiche Schimmer seines braunen Haars im Dämmerlicht der Bar nicht wirklich zu erkennen.
Jede Faser seines Körpers sehnte sich danach, diese Frau zu sehen. In dem Moment, als
ihr wurde siedend heiß. Wie hatte sie vor diesem Kerl vom Küssen sprechen können, dieser verfluchte Schnaps?
Liebesgeschichten faszinieren eigentlich schon. Also doch, man guckt ja auch gerne Liebesfilme. Und ja, es ist ein schönes Thema. Wenn man sich da so hineinversetzen kann, ist auch schön.
Es ist ein bisschen was zum Träumen. Weil man hat in der Welt heutzutage nicht mehr so viel zum Träumen. Bei 5000 Büchern habe ich aufgehört zu zählen.
Also nur diese ganze Romantik und er macht immer nur Rosenblätter und Badewanne und so, ist nicht diese Probleme, die dann dazu kommen, die alltäglichen, die man selber kennt. Also wenn ich mich selbst identifizieren kann, lese ich viel lieber.
Ich träume, dachte sie. Vor ihr stand kein geringerer als der berühmte Surfstar Warren Palmer.
Er hielt sein Surfbrett lässig unter seinem muskulösen rechten Arm und auch er war patschnass. Ihr fiel es schwer, die Augen von seinem durchtrainierten Oberkörper abzuwenden. Ich werde wahnsinnig.
Man sollte wissen, es ist eine Liebesromanautorin. Ich heiße ja wirklich Viola Plötz. Ja, und das klingt so sehr hart und sehr unschön. Violet ist ja quasi nur eine andere Form von Viola. Und True Love, dachte ich dann, das wahre... Die Liebe, die Freude, das sind so die Sachen, die mir halt auch wichtig sind im Leben. Also ich denke, ich bin ein Verfechter davon, dass das Glück aus einem selber rauskommt. Gerade Männer belächeln das ja oft und sagen dann so, ja, das ist halt so seicht und so. Ja, und ich denke mir immer so, naja, also ich finde so tiefe Emotionen, die halt dann auch bei einem Liebesroman sein sollten, die sind nicht unbedingt seicht und es hat auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung, weil das macht auch noch andere Leute außer mir glücklich. Der Liebesroman ist schon am verpöntesten, aber sind wir ehrlich.
So, darum geht es bei uns hier heute, ob ihr wirklich am Ende immer den Kuss braucht, ob ihr diesen Seufzermoment wirklich haben möchtet.
Nein. Ich bin enttäuscht, aber sie müssen sich nicht kriegen, weil so ist das Leben.
Ich lese einfach nur das, was mir vor die Nase kommt. Aber für mich kann auch ein Liebesroman auch ein trauriges Ende haben.
Sie müssen sich zwar nicht kriegen, aber es wäre trotzdem manchmal natürlich schon schön. Weil ich sag mal, den harten Alltag haben wir ja alle. Wenn man ein Buch liest, möchte man ja den harten Alltag ja auch ein bisschen entfliehen.
Weil ich liebe Entscheidung. Also ich weiß, dass das Leben nicht immer romantisch ist.
Du willst ja nicht dann trotzdem noch über andere Scheidungen lesen, oder?
Warum nicht?
Aber dann, dass sie wieder einen neuen kennenlernt. Das ist es doch. Man will doch nicht dann sehen, und jetzt lebt sie für immer alleine mit ihrer Katze. Das ist doch depressiv. Also man möchte ja dann hoffen. Ich glaube, die Hoffnung ist, glaube ich, das Wichtigste im Liebesroman.
Simon Fazer hat diese Impressionen zusammengestellt und damit zurück in die Realität. Das Info3-Team wünscht einen guten Rutsch und ist 2017 wieder zweimal täglich im Einsatz. Am Mikrofon war Isabel Meissen. Ade.
Sendung von SRF3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.